Teilweise glaube ich, gute Mensch-Maschinen-Interaktionsforschung ist so gut, dass du sie gar nicht merkst. Gerade was Automation angeht. Das beste Smart Home ist ja eins, wo du es gar nicht merkst. Also das beste Smart Home ist, was die Dinge so für dich automatisiert, dass du einfach keine Probleme hast.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Heute im Podcast Sarah Menneken, Senior Researcher bei Spotify. Nach ihrem Doktor an der Uni in Zürich in Mensch- und Maschine-Interaktion oder im Englischen Human-Computer Interaction mit dem Schwerpunkt auf Home Automation zog Sarah vor 4 Jahren mit ihrem Mann zuerst nach Seattle, arbeitete dort erst bei Microsoft, dann bei einem Startup, mit dem sie dann nach San Francisco kam. Heute ist sie, wie sie selber sagt, Forscherin und arbeitet an Spracherkennung und Funktionen, die wir wahrscheinlich erst in den nächsten 3 bis 5 Jahren nutzen können. Eine ganz andere Folge mit Fokus auf Research, Wert von Patenten und die Wissenschaft im Valley. Ich fand es super spannend, mit ihr zu sprechen. Ab geht's direkt in den Podcast. Sarah, herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update. Ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast dabei bist. Hallo erstmal.
Hi Christian, grüß dich. Schön dabei zu sein.
Ja, ich habe mich total auf die Aufnahme gefreut, weil du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sich selbst als Forscher bezeichnen. Und das ist ja so ein Jobtitel, den gibt es wahrscheinlich gar nicht so häufig. Und deswegen erzähl doch mal direkt, wie du überhaupt zu diesem Forscher-Dasein oder was du. Dann fangen wir eigentlich erstmal an mit, was machst du eigentlich als Forscher im Silicon Valley?
Mhm. Ja, ich bin Human-Computer-Interaction-Forscherin oder Mensch-Maschinen-Interaktionsforscherin, jetzt derzeit bei Spotify. Und ich beschäftige mich daher sehr, sehr viel mit dem Thema, wie macht man Technologie für Menschen zugänglich? Und auch mit sehr viel mit dem Thema Innovation natürlich. Also was für neue Technologien können wir entwickeln? Was brauchen die Menschen so? Und wie muss Technologie sich weiterentwickeln? Was muss neu erfunden werden, damit Menschen diese neuen Dinge ermöglicht werden? Und gerade forsche ich eben an diesem ganzen Thema Voice Assistants, Sprachassistenten, Conversation Interactions, wir werden viel die deutschen Worte dafür fehlen, es tut mir so leid. Seit über 10 Jahren rede ich nur noch Englisch in Bezug auf meine Arbeit. Aber diese Sprachassistenten, mit denen man sich eben über natürliche Konversation unterhalten kann. Ja, das ist momentan mein Forschungsthema.
Wie bist du auf Spotify gekommen? Weil ich meine, Spotify ist ja sowas, weiß gar nicht immer, ob ich mit Spotify rede oder ob ich eigentlich mit Google rede oder mit Alexa. Also jetzt direkt in die Spotify-App reinzusprechen, auf die Idee bin ich ja bisher noch gar nicht gekommen.
Ja, sehr verständlich. Also ich bin auf diesen Job auch ein bisschen durch Zufall gekommen, indem ich einer Bekannten, die bereits bei Spotify-Forscherin war, erzählt habe, dass ich eine große Leidenschaft habe für Sprachassistenten und wie Menschen das so in ihren Alltag integrieren. Finde ich einfach super spannend, wofür man die alle benutzt und dass man Sprache als Mensch von klein auf kennt und auf einmal erst Maschinen fangen erst an, reden zu lernen. Und das ist sehr interessant, diese Dynamik. Und ich hatte es dann dieser Bekannten erzählt und sie hat gesagt, du bewirb dich doch bei Spotify. Und ich meinte, was hat Spotify mit Sprachassistenten zu tun? Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, das Thema, ist Musik eine der meistbenutzten Use Cases, die meistbenutzte Funktion auf Sprachassistenten. Und dann ist natürlich wichtig für eine Firma wie Spotify, sich mit dem Themengebiet auseinanderzusetzen. Selbst wenn wir im Endeffekt gar nicht alle Services anbieten und Google Cortana, Microsoft Cortana, Sonos, Apple Siri oder was auch immer, wenn diese Firmen das anbieten, ist es immerhin wichtig für uns zu wissen, was brauchen unsere Nutzer und welche Bedürfnisse müssen wir irgendwas anbieten. Und darum gibt es Forschung dazu, auch bei Spotify.
Ja, ich finde das ja total spannend, weil, wie du schon sagst, das ist so der Number One Use Case für mich auch, dass ich einfach nur sage, spiel so und so. Ne? Jetzt zum Beispiel ist gerade das neue Album von Finn Kliman rausgekommen und ich weiß immer nicht so ganz genau, in welcher Sprache ich mit meinem Google Home sprechen soll. Ne? Also manchmal sage ich halt irgendwie Finn Kliman und dann es funktioniert eigentlich selten gut. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt einen deutschen Akzent natürlich habe im Englischen oder wenn ich in ein Deutsches versuche, ich würde ja mal sagen, mein Deutsch ist relativ Hochdeutsch, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, wie du schon sagst, wir stehen noch total am Anfang, weil ich ständig eigentlich Probleme habe und mich immer wieder auch erwische, da nicht den Sprachassistenten zu nutzen, auch auf dem Telefon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so amerikanische Freunde habe, die reden halt nur noch in ihr Telefon, ne? Die machen alles in Sprachsteuerung und ich sehe mich irgendwie immer so, dass ich immer noch am Tippen bin. So. Siehst du das auch so, dass das so der aktuelle Stand der Dinge ist oder woran liegt das?
Ich denke, bei vielen Bereichen muss die Technologie noch einiges aufholen. Wir sind als Menschen so sehr gewöhnt, miteinander zu reden. Und wenn ich jetzt mit dir rede, du hast jetzt ein bisschen, wir kennen uns ja jetzt auch etwas, dann weiß ich natürlich, was du auch verstehst von dem, was ich sage. Und bei Sprachassistenten gibt's das ja noch nicht so, dass du weißt nicht so genau, was ein Sprachassistent alles kann und wie du das überhaupt rausfindest, was der kann. Der klingt wie ein Mensch, aber man weiß es, kein Mensch ist, das nicht die gleiche Fähigkeiten hat wie ein Mensch. Und ich denke, da gibt's einfach besonders viel Forschung, gerade diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die sehr interessant ist, um rauszufinden, ein so natürliches Interface, wie wird es tatsächlich natürlich, wie wird es so intuitiv bedienbar, dass es dem Menschen einen Nutzen schnell ermöglicht. Und was du angesprochen hast, dieses Thema mit verschiedenen Sprachen, die gemischt sind, das ist ein sehr beliebtes Forschungsthema auch bei den ganzen großen Firmen, die sich sehr viel mit dem Thema ASR, Automatic Speech Recognition, beschäftigen, eben rauszufinden. Viele Leute mischen ja auch einfach Sprachen. Und gerade im Bereich Musik ist das natürlich auch interessant, weil du fragst dann nach einem Künstler oder nach einem Album und die Alben haben teilweise selbst gemischte Sprachen im Titel und so weiter. Die Assistenten werden mit Sicherheit immer intelligenter, um solche Sachen rauszufinden. Und es gibt auch so persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, war auch zu Hause an meinem eigenen Sprachassistenten auf Englisch etwas gefragt, anscheinend mit zu viel deutschem Akzent und zack, antwortet mir mein Google Home auf Deutsch. Es hat mich also perfekt verstanden mit meinem Englisch mit Akzent. Und ja, also da gibt es sehr viel Forschung.
Aber ich verstehe trotzdem immer noch nicht, warum einige Sachen wirklich sowas von limitiert sind. Also nochmal zu diesem Finn Kliman-Beispiel zurück. Ne? Das war letztes Wochenende gerade. Ich habe das Samstag irgendwo in einer Story von einer Kollegin von OMR gesehen, dass das raus ist. Habe ich mir das dann angehört, habe ich noch geklickt. Habe das also da am Samstag gehört. Und Sonntagabend habe ich hier bei mir im Haus renoviert. Habe ich gedacht, ach, machst du das Album an? Meine Hände waren voll Farbe. Also was mache ich? Play-Album vom Finn Kliman. Und er hat es nicht verstanden, obwohl ich gerade am Tag vorher das Album ja schon mal gehört habe, ne, wo ich mir auch so denke, okay, da könnte man jedenfalls so eine gewisse Heuristik einbauen, so okay, was hat der in den letzten paar Stunden gehört oder auch so Playlists, die man irgendwie häufig hört, dass so die einfachsten Sachen überhaupt immer noch gar nicht funktionieren. Und ich, also ist das ein Google-Problem oder ist das ein Spotify-Problem oder ist das ein allgemeines Problem einfach in der Spracherkennung, dass man wirklich, also dass es so kompliziert ist, dass sowas gar nicht so einfach ist. Ne? Weil jetzt, sag mal, ich bin ja ein Produktmanager bei LinkedIn, wo wir jetzt nicht Spracherkennung machen, aber schon auch, sag mal, NLP-Geschichten, also dass man halt Natural Language Processing macht, aber da habe ich ja immerhin eine Textphrase und da kann man halt Heuristiken relativ einfach anwenden. Ne? Also Heuristik für die Leute, die das nicht wissen, was das ist. Also man sucht sozusagen nach bestimmten Phrasen und matcht das dann halt entsprechend.
Ja, also was genau das Problem ist bei dir jetzt genau war, weiß ich natürlich nicht. Aber es kommt immer sehr, sehr stark auf die Integration und die Zusammenarbeit an, wer welche Entscheidung übernimmt. Und deshalb, also da kommt es ja wirklich sehr darauf an, was die spezifische Integration ist und wie das dann entschieden wird. Welche Sachen, die dann vorgelegt werden oder ausgewählt werden für dich persönlich.
Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall total spannend, wie es da weitergeht. Aber lass uns doch mal ein bisschen erstmal darüber sprechen, wie du hier überhaupt hergekommen bist. Du hast mir mal erzählt, dass du zu einem Two-Body-Problem gehörst und dass du eigentlich schon viel früher in San Francisco gewesen bist. Aber du bist ja auch schon ein paar Jahre hier. Erzähl doch mal, wie das so zustande gekommen ist. Weil du eine Sache noch, die du mir auch gesagt hast, du meintest irgendwann mal zu mir, sag, ja, also wo soll ich denn sonst arbeiten? Dass du so komplett für selbstverständlich gehalten hast, dass das der Ort ist, wo man sich aufhält.
Ja, was heißt selbstverständlich gehalten? Aber ich glaube, dass für jemanden, der in diesem User Experience oder speziell, ich arbeite hier grob im Bereich von User Experience und Interaction Design und eben der Forschung. Und ich glaube, in dem Bereich gibt es hier eigentlich einfach mehr Möglichkeiten. Und vor allen Dingen für Firmen, die investieren in diese etwas weiterschauenden neuen Technologien und wie da die Mensch-Maschinen-Schnittstelle ist. Ich glaube, das findet man vor allen Dingen hier viele Firmen, die einfach die nötige Struktur haben und die nötige Firmenkultur haben, die das stark fördern und dann eben viele Forscher einstellen. Gibt es sicherlich auch mehr in Deutschland und wie gesagt, seit irgendwie fast 10 Jahren bin ich ein bisschen mehr in die USA mit amerikanischen Doktormutter und sehr amerikanisch orientierten, auch im Diplom bereits schon Professor. Deshalb ist die Orientierung einfach viel mehr in die USA gegangen. Und ja, ich glaube, hier gibt es einfach viel mehr Auswahl und deshalb ist es hier viel einfacher, was zu finden als in Deutschland momentan.
Und du hast ja gesagt, mit diesem Two-Body-Problem, also wie ist das genau entstanden? Ja. Also wir können ja noch mal ein bisschen vorher anfangen erstmal. Also du hast ja promoviert und warst in Zürich und dann bist du irgendwie hergekommen. Also wie war der Weg da?
Ja, ich wäre, wie du schon gesagt hast, ich wäre schon relativ früh hier früher hier gelandet. Ich habe mein Doktorarbeit war jetzt zum Thema Smart Homes, Gebäudeautomation. Und damals habe ich dann Interviews mit Google geführt als Interaction Designer. Also leicht anders, gar nicht als Forscher, sondern eher Designer. Und ein Angebot bekommen, auf das ich mich riesig gefreut hatte. Aber dann gab es das Problem auch Fernbeziehung. Und mein Partner ist auch im Forschungsbereich und hat eine sehr interessante Stelle gehabt. Und gerade als Forscher ist man ja sehr vertieft auf sein Themengebiet. Und da war es natürlich eine schwierige Entscheidung, was man da macht. Führt man weiter Fernbeziehungen? Trifft man sich an einem Ort? Und das kam dann alles in die Erwägung rein. Diese Entscheidung war also dann nicht einfach, wie verfolge ich mein nächstes Karriereziel, sondern es war wirklich eine Mischung aus, was sind private Ziele, was sind berufliche Ziele. Und so bin ich dann erstmal an der Westküste zumindest auch gelandet und auch in einer sehr tollen Firma. Ich durfte dann bei Microsoft Research für eine Zeit arbeiten.
Wie lange ist das her, Jens?
Das ist jetzt vier Jahre her, glaube ich. Mhm. Oder knapp über 4 Jahre, ja, so ungefähr. Und dort dann im Themenbereich Computer Vision und mit Machine Learning mich was mehr auseinandersetzen und Augmented und Virtual Reality. Also auch durchaus ein super spannendes Thema. Und deshalb war der Kompromiss dann letztendlich ja überhaupt nicht so schlimm. Aber so gab es einen kleinen Umweg über Seattle nach San Francisco.
Und wie, also ich meine, viele Leute fragen sich ja immer, wie man sowas visumstechnisch macht. Mhm. Da kannst du halt noch mal kurz erzählen. Also wenn du halt einen Doktor hast, dann hast du wahrscheinlich so ein bisschen so eine Art Fast-Track, um hier herkommen zu können.
Ja, also das ist definitiv. Ich glaube, das, was ich jetzt auch mit so ein paar aus der deutschen Expert-Community gehört habe, ist tatsächlich ein großer Unterschied. Als Forscher, ich war mehrfach in den USA. Ich war für Praktika zweimal dort als Visiting Researcher war ich einmal dort und dann auch eben für zwei verschiedene Firmen. Und es war nie ein Problem für mich, ein Visum zu finden, weil es immer entweder über dieses J-1 oder dann letztendlich über O-1 ging, wo man quasi darstellen muss, dass man Experte ist in einem bestimmten Bereich und auch von außen anerkannte Experte ist. Und das ist natürlich als Forscher, der publiziert hat, recht einfach, weil man hat dann Dokumente, die Dokumente werden zitiert, wissenschaftliche Arbeiten, teilweise dann eben auch Nachrichten, die über die Arbeit geschrieben wurden und so Dinge. Und das kann man natürlich dann sehr, sehr einfach nachweisen. Was viel, viel schwieriger ist, wenn man immer nur firmenintern gearbeitet hat, dann hat man natürlich nicht so diese externe Anerkennung.
Aber das ist ja ziemlich spannend, ne? Weil du bist ja weiterhin eben Forscher und machst weiterhin nicht nur das interne Forschen, sondern das ist ja dann auch Teil des Jobs. Also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland oder vielleicht auch eher in Europa ist es so, dass man eben, dann, wenn man Forscher ist, an der Uni bleibt und das ist praktisch der einzige Ort, wo es sowas gibt, so richtig. Oder man muss halt hier vielleicht in die USA kommen, wo man dann überhaupt auf die Unternehmensseite wechseln will. Und es gibt natürlich auch wahrscheinlich jetzt bei irgendwelchen großen Automobilfirmen auch Forschungsabteilungen, wo man irgendwie was machen kann. Aber das ist ja schon ein großer Unterschied, ne?
Ja, also so hat es auf mich auch immer sehr stark gewirkt in der Vergangenheit. Ich glaube, es scheint sich so ein bisschen zu ändern. Ich meine, selbst Firmen wie Apple, die ja traditionell sehr, sehr verschwiegen sind und nicht sich so viel mit beteiligen am Publizieren, selbst die öffnen sich mehr, weil viele Forscher, auch für mich persönlich, ist es sehr, sehr wichtig, an der öffentlichen Wissenschaftsarbeit teilzunehmen. Die ganzen Akademiker an Unis, die stellen, sind alle gefördert und bezahlt durch öffentliche Mittel und deshalb stellen sie natürlich ihre Forschungserkenntnisse auch öffentlich zur Verfügung. Und ich finde, wenn ich davon einen Vorteil haben möchte, was ich ja tue, weil ich die ganze Arbeit lese und deren Erkenntnisse mit in meine Arbeit übernehme, finde ich es auch irgendwie eine fast so ethische oder moralische Verantwortung, selber auch so viel möglich ist, auch öffentlich mitzugeben. Und das machen wir auch sehr stark. Also wir sind sehr stark daran interessiert, dass wir unsere Erkenntnisse auch wieder der öffentlichen Forschungsgemeinschaft zurückgeben. Deshalb publizieren wir weiterhin auf Konferenzen. Und natürlich muss man da, wenn man in der Industrie arbeitet und durch die Industrie bezahlt ist, muss man natürlich dann teilweise manchmal etwas länger warten, weil Sachen patentiert werden sollen oder weil es für einen Produktlaunch oder so gerade relevant ist. Es gibt andere Timelines, aber weiterhin durchaus wichtig, das Teilnehmen an einem öffentlichen Wissenschaftsarbeit.
Und du sagst da gerade was Interessantes, dieses ganze Ding um Patente herum, ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch gerade in Deutschland mit dem deutschen Marken- und Patentamt oder das heißt, ja, irgendwie sowas, was so tief verwurzelt ist irgendwie in der Innovation und aber auch dann wiederum Geschwindigkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen bricht in den letzten Jahren, dass Patente gar nicht mehr so wichtig sind. Also vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung, ne? Aber vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel da bei Tesla sehe, wo die gesagt haben, okay, alle unsere Patente, hier, ihr dürft auch alle mitforschen, dass einfach viel mehr Kollaboration stattfindet, statt irgendwie gegeneinander anzugehen und sich in irgendwelchen Rechtsstreiten aufzufinden. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass das so offener wird irgendwie?
Ich finde, Patente sind ein unglaublich schwieriges Thema, weil das ganze Thema Intellectual Property oder geistiges Eigentum, schätze ich mal, ist halt sehr wichtig für Innovation. Natürlich, so was man klassisch kennt, sind halt die großen Firmen, die sich dann eben, weil man gleich abgerundete Ecken am Telefon hat, die sich deshalb dann verklagen und so. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch aus eigener Erfahrung, bei dem Startup, in dem ich kurz gearbeitet habe, war technische Innovation eben eines der wichtigsten Dinge. Und dann ist natürlich die eigene Innovation zu schützen, ist natürlich eine Möglichkeit für ein neues, junges Unternehmen, sich abzugrenzen und sich zu schützen vor Großunternehmen. Wenn man natürlich als kleines Unternehmen offenlegen muss, was man macht und es nicht irgendwie geschützt ist, was für eine Chance hat ein kleines Startup dann noch in einer Welt von diesen ganzen großen Tech-Giganten irgendwie Fuß zu fassen? Deshalb ist ein sehr schwieriges Thema einfach, weil, wie gesagt, wenn eine Firma einfach Designs mit runden Kanten schützen kann, ist es natürlich eine Frage. Wenn aber ein Startup mit irgendwie 4 Leuten eine neue Idee damit schützen kann und dadurch interessant wird und dadurch den eigenen Wert steigern kann, ist es natürlich ein anderes Thema. Super schwieriges Thema. Und im deutschen Markt, wie das in Deutschland ist mit Patenten, kenne ich mich recht wenig aus. Ich kenne es eigentlich nur jetzt im amerikanischen und wegen Spotify ein bisschen im schwedischen Markt.
Ja. Aber gibt es dann da ein globales Patentamt eigentlich auch? Oder wie wird das geregelt?
Also von der Patenterfahrung, die ich habe, da mussten mehrere Patentanmeldungen gemacht werden.
Okay, also man muss schon in jedem Land einzeln sich darum das Thema kümmern?
Es gibt so Gebiete. Ich glaube, gerade im europäischen Raum gibt es da schon so Gebiete, um die es geht. Aber mit den Details kenne ich mich nicht aus. Zum Glück dürfen wir da einfach mit Patentanwälten zusammenarbeiten, die dann die ganzen Details kennen und dann die Forscher mit allen Fragen belagern, was sie wissen müssen.
Ja. Und sag mal, dann hast du gerade schon kurz angesprochen, du warst kurz beim Startup. Das war ja auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich, ne? Also du warst ja nur ganz kurz bei Microsoft und dann gab es direkt eine Opportunity. Das ist ja auch immer so eins dieser Dinge, ne? Dass man immer das Gefühl hat, hier gibt es ständig irgendeine Opportunity. Wie wählt man die aus? Geht man, um so ein großes Unternehmen zu verlassen? Das ist ja auch jetzt nicht eine Entscheidung, die man mal eben macht. Vor allem, du warst da weniger als ein Jahr. Das ist ja auch so eine krasse Entscheidung gewesen dann erstmal.
Ja, es fühlte sich in dem Moment auch sehr krass an, weil ich glaube, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann kennt man immer dieses, ich fange bei einer Firma an, ich bin der Firma, ich arbeite da einfach meine ganze Karriere in dieser Firma hoch. Und ich glaube, zu dem Zeitraum sind einfach sehr, sehr viele Dinge passiert, wie ich auch gesagt habe. Ich hatte ja eigentlich so meinen damaligen Traumjob abgelehnt, einfach aus Grund der Gesamtsituation und bin dann zu Microsoft gegangen. Wäre ich allerdings in Europa damals geblieben, ich hatte mit 2 Startups in Europa Kontakt, auch im Smart-Home-Bereich und im Sprachassistenten-Bereich und wäre halt nicht die Entscheidung gewesen, an die Westküste zu gehen, dann wäre ich in Europa auch in ein Startup eingestiegen. Von daher, als sich dann die Möglichkeit bot, in ein Startup einzusteigen und dann ein Startup in Silicon Valley, dachte ich, das ist jetzt schon eine einmalige Möglichkeit. Vor allen Dingen die Leute, die an dem Startup beteiligt waren, waren waren und sind natürlich immer noch unglaublich talentierte Leute. Und
Habt ihr da gemacht?
Da ging es im Bereich war Computer Vision und Real-Time, also in Echtzeit, menschliche Bewegungen tracken und alles, was damit zu tun hat. Die Machine Learning-Algorithmen, Kamerasensoren, alles Mögliche, was damit zu tun hatte. Damit hat sich das Team auseinandergesetzt. Und mega spannend. Vor allen Dingen, weil ich mich deshalb auch in dem Bereich mit Augmented und Virtual Reality-Themen beschäftigen konnte, was ich irgendwie spannend fand. Allerdings auch entdeckt habe in dem Prozess, dass ich, glaube ich, viel mehr Begeisterung für die Themen habe, die ein bisschen näher schon im Alltag der Menschen sind, die ein bisschen mehr integriert sind. Ich denke, Augmented und Virtual Reality ist zum größten Teil immer noch so ein bisschen futuristisch und vielleicht für bestimmte Jobs sehr, sehr hilfreich. Aber ich glaube, so im Alltag so eine Brille zu tragen, es wird einfach noch ein paar Jährchen dauern. Ich glaube, es ist nicht mehr so weit weg. Und man hört ja auch verschiedene Gerüchte von verschiedenen großen Firmen, dass da vielleicht neue Dinge kommen. Aber Sprachassistenten, habe ich gemerkt, ist schon viel integrierter. Ja, und fand ich deshalb viel spannender. Für mich persönlich.
Ja, wenn man bei euch zu Hause, wir kennen uns ja privat auch, zu euch nach Hause kommt, dann hat man so das Gefühl, man kommt in so ein Gadget-Land, weil ihr so ungefähr jeden Apparat irgendwo stehen habt. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was für dich gerade da so die spannendsten Sachen sind? So, Spracherkennung ist natürlich eine Sache, aber was ist noch so an Technologie gerade da, die dich besonders begeistert vielleicht? Dann ist es übrigens immer so eine Frage, die ich in Produktinterviews stelle, wo ich die Leute immer sage, erzähl mir mal von einem Produkt, was du jeden Tag benutzt, was ich nicht kenne, und pitch mir das. Also die Frage sozusagen jetzt an dich.
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, unser Familienzuwachs, ein Kind zu haben, das hat ziemlich unsere Zeit einfach eingeschränkt, so ganz verrückte Sachen zu machen. Also ich denke, für den Alltag ist es wirklich die Integration. Und ich meine, das habe ich natürlich auch vorher schon gemacht früher und deshalb ist das für mich natürlich besonders naheliegend, ist die Integration von den verschiedenen Services, die man zu Hause hat. Wenn wir jetzt das Haus, in dem wir wohnen, wir es besitzen würden, dann sähe es sicherlich nochmal ganz, ganz anders aus. Aber momentan die Integration, die wir haben zwischen Kalender, Sprachassistent, To-Do-Listen, Fotoalben, Benachrichtigungen. Ich glaube, diese Integration dieser verschiedenen Services und das, wie man das sich selbst so konfiguriert, dass es einem im Alltag besonders nützlich ist. Ich glaube, das bleibt nach wie vor irgendwie mein Hauptinteresse.
Ich habe aber das Gefühl, da ist man auch noch komplett am Anfang. Ne? Also ich bin ja auch in dem Thema so ein bisschen drin und habe ziemlich viel in meinem Haus irgendwie automatisiert mit den ganzen, mit Security-Kameras und Lichtschaltern und Glühbirnen und alles, was man eben so hat. Aber ich habe so das Gefühl, du bist irgendwie noch in so tausend verschiedenen isolierten Welten. Ne? Also ich habe halt da Philips Hue, dann habe ich aber eben so Lichtschalter, die irgendwie so im Smart Hub von Samsung dann laufen und das alles so vernünftig miteinander zu koordinieren, habe ich bis heute nicht so richtig hingekriegt und ich würde mich selbst schon als sehr technische Person bezeichnen und trotzdem ist es nicht einfach, das alles miteinander zu verknüpfen. Also gibt's da irgendwas, was ich jetzt irgendwie total verpasst habe, wo du sagst, okay, ja, wieso nutzt du denn nicht die und die App und da läuft doch alles zusammen und dann kannst du einfach Google Sprachassistent oder zum Beispiel, bestes Beispiel da für mich ist immer, ich kann Google sagen, hey, mach mal die Lampen im Wohnzimmer auf die und die Raumfarbtemperatur oder Helligkeit und dann macht er das und sagt dann danach, there was a problem with who, ja, we can't reach the server. Like, what the fuck? Du hast doch gerade eben die Lampe genau dahin geändert, was ich will. Warum sagst du mir jetzt noch diese irrelevante Information dazu? Also ich habe das Gefühl, mir fehlt da noch irgendwie so ein Puzzleteil, was das alles richtig geil zusammenfasst.
Ja, definitiv. Ich glaube, die verschiedenen Services, dass die nicht so richtig integriert sind, das ist ein großes Problem. Und das haben auch die großen Firmen erkannt. Man hat ja dieses Apple HomeKit. Google hat mit dem ganzen Google Home oder Google Nest Home und Google Assistenten. Und ich glaube, da kommen auch Sprachassistenten eben wieder total rein, die ein universelles Interface für alle möglichen Geräte später darstellen können. Ich glaube, du hast da nicht großartig was verpasst. Ich habe mich mit dem Thema ja sehr viel auseinandergesetzt und ich kam immer wieder zurück. Ja, Gebäudeautomation ist immer noch so eine Art Hobby. So, andere Leute gehen golfen, verbringen dafür Zeit, geben viel Geld dafür aus und Gebäudeautomation ist teilweise eben auch einfach noch so ein Hobby.
Ich mache beides übrigens.
Ja, super. dann muss man gucken, wie du dein Golfen automatisierst, dass du ein kleines Wägelchen hast, was hinter dir herfährt und so automatisch.
Ja, nee, ich trage meine Tasche. Aber, ja. Aber du sagst auch wirklich, das ist wirklich alles noch am Anfang. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die eine Innovation verpasst habe, sondern es ist wirklich noch so ein Frickelding. Ne? Weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn neue Engineers bei mir im Team anfangen, viele Leute haben das so als Hobby und geben das dann an und dann tauscht man sich aus und jeder hat da so irgendwie seine Hacks. Aber ich frage mich immer, wann wird das dann massentauglich, wenn das noch so weit weg ist? Ne? Also das ist.
Ja, ich glaube, du wirst nie das Gefühl haben, dass massentauglich ist, weil auch der Begriff smart ist ja sehr dynamisch irgendwie. Wenn du überlegst, dass vielleicht vor 100 Jahren war dann vielleicht, dass du Lichtschalter und Licht, elektrisches Licht hattest, war smart, dass du Wasser hattest oder Wi-Fi. Wi-Fi war früher auch ja nicht immer grundsätzlich gegeben und da musste man auch irgendwo sein, wo ein Stecker war. Muss man jetzt nicht mehr sein. Das ist schon irgendwie smart. Und ich glaube, weil dieser Begriff so dynamisch ist, wirst du immer was Neues finden. Zum Beispiel, du sagst, oh, jetzt muss man immer noch so viel rumfrickeln und hacken. Ich denke, das, was du jetzt als rumfrickeln und hacken aufnimmst, das ist eigentlich schon viel, viel einfacher, wenn ich überlege, vor 5 Jahren, da haben die Leute halt wirklich E-Technik-Projekte machen müssen, um gewisse Automation hinzukriegen. Und jetzt ist halt, Du schraubst deine Philips Hue rein, du musst dann rumfrickeln, das dann mit dem Google Home irgendwie zu verbinden, aber du klickst dann nur noch. Du musst nicht mehr selber deine Treiber schreiben, du musst nicht mehr selber irgendwelche komischen Skripte in irgendwelchen Foren runterladen und hoffen, dass es auf deinem Home-Server kompiliert. Von daher, das Frickeln ist halt viel, viel komfortabler geworden. Und es gibt so viele Services, die Sachen verknüpfen, die früher fast unverknüpfbar waren mit If This Then That, wo du alles mögliche. Du kannst dein Google Spreadsheet mit deinem Nest verbinden. Du kannst alle möglichen Geräte miteinander verbinden dadurch. Die darf deinen Instagram posten, wenn dein Licht angeht, wenn du das wollen würdest. Und diese Möglichkeiten, jetzt so einfach für Endnutzer zu haben, ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Ob das Ganze schön ist und ein minimales ästhetisches Interface ist, ja, ist die Frage teilweise. Aber es gibt da auf jeden Fall viel mehr einfache Möglichkeiten mittlerweile.
Ja, du hast recht, da ist dann wirklich diese Sprachassistenz wahrscheinlich der beste Weg, ne? Weil da muss ich halt nachher keinen, also das muss natürlich irgendwie aufgesetzt werden, aber ich muss dann nicht mehr überlegen, wie sieht das aus oder so. Und ich nehme sozusagen eine komplette Komponente raus und habe dann einen Ort, an dem ich spreche und der steuert dann alles. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, das alles zu lösen.
Ja, also so als Forscher bin ich da direkt wieder so, es kommt drauf an. Sprachassistenten haben ein riesengroßes Problem. Wenn du eine GUI, ein grafisches Nutzer-Schnittstelle hast, dann kannst du sehen, was du machen kannst. Du siehst deine Optionen auf dem Bildschirm. Und Sprachassistenten sind so ein bisschen wie so Command-Line-Interfaces, wie so dein Terminal, wo du halt nicht weißt. Du kannst alles schreiben, hast sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die du machen kannst, aber du weißt nicht unbedingt, was du sagen kannst. Ja. Mit Sprachassistenten, die werden immer besser, wenn man manchmal Sachen fragt. Wir benutzen zu Hause hauptsächlich Google Home. Wenn man da Sachen fragt, dann hilft es einem manchmal dabei oder sagt, es nicht verstehen kann. Du hast verschiedene Optionen, auch dein Telefon zu benutzen, wo es dir dann Sachen anbietet, die du fragen könntest. Also es wird besser, aber Sprachinterfaces nehmen zwar erstmal das Problem weg, wie bediene ich es und wo bediene ich es, aber führe natürlich ein neues Problem ein und das ist, was soll ich denn überhaupt fragen und wie frage ich, was ist die richtige Sprache? Und wenn man sich überlegt, vor ein paar Jahren noch war es sehr unnatürlich, du hast halt nur Kommandos geben können und mittlerweile sagst du vielleicht dann zu Alexa, kannst du bitte Musik für mich abspielen? Und sie sagt, ja, gerne oder so, weil die Forscher, die dort an dem Produkt arbeiten, sich überlegt haben, wenn der Nutzer was Freundliches sagt, hey, dann lass doch mit was Freundlichem antworten. Also es wird sehr viel natürlicher, die Interaktion.
Ja. Spannend. Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen auf Spotify. Du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass du da forschst und so, aber kannst du da noch ein bisschen konkret werden? Gibt es da irgendwie was, wo du gesagt hast, okay, das Feature, an dem habe ich mitgearbeitet und bin total stolz drauf, das ist so das Wichtigste, was wir gemacht haben, oder ich weiß nicht, gibt es irgendeine Möglichkeit, ist klar, immer bei großen Firmen kann man nicht so viel erzählen, was so in der Zukunft ist, aber gibt es irgendwas, was du so da als Story erzählen kannst?
Ja, ich glaube, das Tolle an der gerade an der spezifischen Position, die ich habe, ist halt, dass es teilweise sehr weit vorausdenkend ist. Das heißt, manchmal arbeite ich gar nicht an einem spezifischen Produkt, sondern eher so mit an der Strategie und teilweise auch an Forschungsprojekten, die einfach vielleicht niemals überhaupt rauskommen werden, weil sie vielleicht dann in dem Moment nicht mehr zur Business-Strategie oder so passen. Deshalb, ich denke, die meisten der Sachen, die ich gearbeitet habe, sind eher momentan in Papern und Patenten oder noch intern. Mhm. Aber du kannst durchaus im englischsprachigen Raum, ich glaube, in Deutschland funktioniert das leider eben noch nicht, kannst du durchaus probieren, über Spracheingabe in der Mobile-App das mal auszuprobieren. Aber viele der Dinge, an denen ich spezifisch gearbeitet habe, die werden einfach noch nicht extern leider verfügbar sein.
Ja, ist das aber auch frustrierend? Also meine Frau hat auch einen Doktortitel in Psychologie allerdings. Und ich habe immer so das Gefühl, dass vieles halt auch so, also so theoretisch ist und so weit entfernt und so. Das finde ich halt das gerade das Schöne, wenn man irgendwas baut. Also als Produktmanager, mhm, da bin ich ja dabei, ich baue was, das baue ich jetzt und dann morgen ist das geschippt oder ich arbeite gerne mit Holz und baue irgendwelche Sachen, weil da habe ich wirklich so dieses Immediate Feedback und ich irgendwas abgeschliffen habe, ist es danach glatt. Ist das für dich vielleicht manchmal, ist das frustrierend auch, dass dann Sachen so besonders lange dauern oder ist es einfach, weil du sagst, okay, das ist der Weg, den ich mir schon immer vorgenommen habe, ich habe ein PhD gemacht, das ist einfach, das ist wichtig, weil sonst können wir uns halt nicht weiterentwickeln?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich habe gern Variationen. Deshalb, ich arbeite schon mit Teams zusammen, die Produkte dann launchen und darauf habe ich dann Einfluss durch meine Forschung und durch mein Feedback über welche Ziele die sich setzen für ein Quartal oder irgendwie sowas. Ich bin weniger natürlich dann direkt involviert in die Implementierung im Alltag von diesen Dingen. Deshalb sehe ich aber schon Sachen, wo ich mich mir dann freue, wenn die dann irgendwie möglich sind, wenn auf einmal der Nutzer eben, wie du sagtest, so Sachen wie: Ach, ich habe das doch gestern abgespielt, warum ist der Sprachassistent, warum zeigt er es nicht? Du kannst ja mal die Mobile-App ausprobieren und musst mir dann später mal sagen, was die Mobile-App für dich macht, wenn du das hast. Ja, und da sieht man dann schon so Sachen, die es dann tatsächlich zum Nutzer finden. Teilweise, glaube ich, gute Mensch-Maschinen-Interaktionsforschung ist so gut, dass du sie gar nicht merkst. Gerade was Automation angeht. Das beste Smart Home ist ja eins, wo du es gar nicht merkst. Also das beste Smart Home ist, was die Dinge so für dich automatisiert, dass du einfach keine Probleme hast. Und das kommt auch in der Forschung immer wieder auf. Es ist sehr einfach, Leute zu befragen, was gefällt dir nicht daran? Welche Probleme hast du? Es ist manchmal sehr, sehr schwierig herauszufinden, was ist denn das Beste an deinem Smart Home? Weil es vielleicht so gut ist, dass du es überhaupt nicht merkst. Weil es so integriert in deinen Alltag ist.
Ja, das ist echt total spannend, dass du eigentlich Technologie praktisch entfernen musst fast, damit es besser wird für einen oder dass man es halt nicht mehr merkt.
Habe ich nie so drüber nachgedacht. Das ist wirklich eine Forschungsmethode. Also es gibt durchaus Studien, wo wir Leuten irgendwie ein neues Feature geben, um es ihnen dann wieder wegzunehmen und dann gucken, ob sie es vermissen.
Sag mal, und bei mir im Podcast geht es ja vor allem auch um Deutsche hier im Valley und so diesen Vergleich zu Deutschland und hier. Du hast ja schon über so ein paar Themen gesprochen, aber gibt es so andere Sachen außerhalb von, hier gibt es viele Firmen, die Forscher anstellen, aber gibt es so andere Sachen, die dir so total auffallen, die unterschiedlich sind, dass du sagst, deswegen ist das Arbeitsleben hier besonders spannend, jetzt auch gerade vielleicht in Zeiten von Corona, oder sagst du, eigentlich ist es mittlerweile schon fast überall gleich, auch gerade deshalb, weil jetzt alle Welt von zu Hause arbeitet, gibt es da irgendwelche so Punkte, die dir direkt einfallen?
Ich finde es recht schwierig für mich, das zu sagen, weil ich habe nie als voll in Deutschland gearbeitet. Also ich habe so als Freelancer gearbeitet und natürlich so Jobs an der Uni und so. Aber ich habe nie in der deutschen Industrie wirklich Vollzeit gearbeitet. Deshalb kann ich alles immer nur von der persönlichen Meinung, wenn ich mit Freunden in Deutschland rede, bilden.
Ja.
Ich glaube, es ist teilweise einfach eine unterschiedliche so Kultur in Unternehmen. Viele meiner Freunde arbeiten natürlich in der deutschen Automobilbranche. Die ist ja speziell nochmal sehr anders und hat ganz andere Entwicklungszyklus. Und hier ist ja alles agile und alles irgendwie schnell. Und im Vergleich zu diesen Automobilfirmen, die natürlich für viel, viel längerfristig planen müssen. Deshalb die Vergleiche, die ich dann manchmal habe, haben einfach viel damit zu tun, mit der spezifischen Branche auch, in der Freunde arbeiten. Sehr schwierig, den Vergleich für mich persönlich jetzt zu machen.
Ja, verstehe. Ja, du hast einen guten Punkt da, ne? Wenn du ein Auto entwickelst, es dauert halt irgendwie 2 bis 3 Jahre und dann wird halt darauf hingearbeitet und da gibt es kein Immediate Feedback zwischendrin so ungefähr und ich kann nicht mal eben was rampen und AB testen und zu schauen, wie es funktioniert.
Genau.
Und Tesla kriegt das natürlich mit deren Softwaregeschichten hin, dass sie auch Sachen AB testen können im Zweifel.
Ja, das kann Vor- und Nachteile haben natürlich. Gerade, es kommt darauf an, wie abgesichert sind deine Prozesse da natürlich. Und es ist kein Vergleich, wenn du ein Auto, wo du jetzt vielleicht Sachen festlegen musst, die in 5 Jahren deine Produktion gehen, ist natürlich ein riesengroßer Unterschied zu Spotify hat jede Nacht ein kann neue Updates pushen. Also ist natürlich ganz, ganz anders. Und das Risiko ist natürlich auch, wenn du irgendwas falsch machst in der Musik-App, ist natürlich auch ein anderes Risiko, als wenn deine Software in einem autonomen Auto falsch ist. Und da ist natürlich sehr unterschiedliche Werte.
Gibt's noch irgendwas, was du sagst, das vermisst du total aus Deutschland? Gerade da du jetzt hier lebst? Oder sagst du, du bist eigentlich hier super glücklich und alles ist cool?
Ich glaube, täglich vermisse ich Brötchen. Also das mit den Brötchen, das läuft hier nicht so gut. Die vermisse ich tatsächlich. Und ich habe auch Freunde, denen musste ich mal Aufbackbrötchen aus Deutschland mitbringen, wenn ich hierher gekommen bin früher zum Reisen. Was vermisst ihr aus Deutschland? Meine offensichtlich Familie natürlich. Meine und die Familie meines Partners, die leben eben in Deutschland. Das ist ein sehr großes Thema. Natürlich, man ist sehr weit weg. Und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit mit Corona und Reisen und kleinem Kind und Reisen. Das ist ein sehr großes Problem. Ich glaube, das sind die größten Dinge, die ich so vermisse. Ich glaube, ich würde es auch nochmal spannend finden, eben zu schauen, wie hat sich die deutsche Industrie verändert und eben dort nochmal zu schauen, wie ist es denn jetzt in meiner Rolle in Deutschland oder in Europa zu arbeiten und das mal wieder ein bisschen rauszufinden, weil eben meine ganze Ausbildung durch mein ganzes Netzwerk von Leuten war das alles sehr stark immer schon auf die Westküste fokussiert.
Ja, ja.
Und ich glaube, da habe ich viele Entwicklungen in Deutschland und Europa einfach auch verpasst, weil ich sie nicht so mitbekommen habe. Und das würde ich sehr spannend finden, was mehr darüber zu erfahren.
Ja,
Kann ich ja vielleicht durch deine Podcast.
Genau, wer weiß, genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sarah Manniken, Research Scientist von Spotify. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Sehr gerne.
Mach's gut. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Mein Name ist Christian Bützer. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und zum Schluss wie immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und gebt mir eine Bewertung direkt im iTunes Store. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.